Mose, was für ein Monument von einem Glaubenshelden. Mose, der eine gewaltige Leidenschaft dafür hatte, für sein Volk als Retter aufzustehen und den Unterdrückten Gerechtigkeit zu verschaffen. Doch was war das Problem seines leidenschaftlichen Einsatzes? Wir haben es gehört, er setzte auf seine eigene Kraft und auf menschliche Methoden und nicht auf geistliche. Sein leidenschaftlicher Einsatz, der geriet zum Debakel. Er musste buchstäblich in die Wüste fliehen. Ich lese aus 2. Mose 2, ab Vers 15. Der Pharao aber hörte davon, dass Mose den Aufseher erschlagen hatte und trachtete danach, Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und im Land Midian ließ er sich am Brunnen nieder. Da saß Mose nun am Brunnen, irgendwo im Nirgendwo. Doch die Wüste, war das nun die Endstation? War das eine Sackgasse? Seine finale Station? Nein. Gott hatte noch Großes vor mit Mose. Mose wurde von Gott quasi in ein Trainingslager geschickt, um die Waffen des geistlichen Kampfes zu lernen, oder ich würde eher von Mitteln oder von geistlichen Disziplinen sprechen. Was hat ihm gefehlt? Gehorsam, Demut und Vertrauen. Diese drei geistlichen Disziplinen. Und Gott geht nun einen Weg mit Mose durch die Wüste. Während diesem Weg trainiert er den Gehorsam, die Demut und das Vertrauen. Doch bevor wir in diese konkreten geistlichen Disziplinen einsteigen, möchte ich noch ein allgemeines Prinzip erwähnen, das auch Jesus benutzt in der Jüngerschaft, wenn er uns in die Jüngerschaft nimmt, besonders in Wüstenzeiten. Er formuliert das an verschiedenen Stellen. Eine davon ist Lukas 16, 10. Da sagt Jesus, wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten nicht treu ist, ist auch im Großen nicht treu. Und darum, wenn er uns kleine oder sogenannt kleine Aufgaben anvertraut oder uns hineinstellt, dann möchte er Treue sehen, so kann er uns auch Größeres anvertrauen. Vom Kleinsten zum Großen. Und diesen Weg sehen wir auch hier bei Mose. Gott ist also dran mit Mose in der Wüste. Und die erste Disziplin, den Gehorsam, dazu möchte ich die folgenden Verse lesen, ab Vers 16 bis 20. Der Priester von Midian aber hatte 7 Töchter. Und sie kamen und schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Es kamen aber die Hirten und vertrieben sie. Da erhob sich Mose und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Sie aber gingen heim zu Reguel, ihrem Vater. Und er sagte, warum seid ihr heute so früh zurück? Und sie sagten, ein Ägypter hat uns aus der Hand der Hirten gerettet und hat uns sogar Wasser geschöpft und die Schafe getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern, und wo ist er? Warum habt ihr den Mann zurückgelassen? Ladet ihn ein, mit uns zu essen. Diese Begegnung mit den sieben Töchtern des Reguel oder Jitro, er hat beide Namen, das ist derselbe Mann, an diesem Brunnen, diese Begegnung nimmt den größten Raum ein im heutigen Abschnitt. Und du fragst dich vielleicht, ja, was hat jetzt diese Begegnung mit Gehorsam Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber zu tun? Mose setzt sich auch hier für Gerechtigkeit ein. Er hilft den Töchtern des Reguel, die da von den Hirten weggejagt werden. Und das scheint ja üblich gewesen zu sein, da Reguel dann sehr erstaunt war, dass sie heute so früh zurück sind schon. Also muss das etwas gewesen sein, worunter sie täglich, fast täglich oder oft litten, dass sie da einfach von den Hirten verjagt wurden. Und Mose kommt und er setzt sich für ihr Recht ein. Aber das hat er doch zuvor schon getan für den Hebräer, für seinen Bruder, als er den ägyptischen Aufseher erschlug, oder? Was ist denn jetzt der Unterschied? Ja, der Unterschied besteht in den gewählten Mitteln, wie Mose sich für Gerechtigkeit einsetzt. Den Ägypter hat er erschlagen, das hatte dessen Tod zur Folge. Ja, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Wir können nicht einfach, ja, um uns schlagen, sage ich jetzt mal. Nein, Gott möchte, dass wir seine Mittel verwenden, um uns für Gerechtigkeit stark zu machen. In Micha 6,8 sagt uns Gott, er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts anderes als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Wir sollen uns für Gerechtigkeit einsetzen, für das Recht. Und wenn wir sehen, dass das Recht gebeugt oder gebrochen wird, dann sollen wir aufstehen. Wir können auch Gott ungehorsam sein, wenn wir Unrecht einfach tolerieren und wegsehen. Aber in diesem Einsatz für Gerechtigkeit sollen wir auch die Güte lieben. Es ist nicht einfach eben jedes Mittel recht für die Gerechtigkeit. Wir sollen die Güte lieben und wir sollen in Einsicht gehen mit unserem Gott. Die Verbindung zu Gott aufrechterhalten. Mose, als er auf den Sklaventreiber losgegangen ist, er hat nach links geschaut, nach rechts geschaut, aber eben er hat nicht nach oben geschaut. Er hat die Verbindung zu Gott vernachlässigt in diesem Moment und hat sich von seinen Aggressionen leiten lassen, von seinem eigenen Herzen, nicht von Gottes Herz, und hat die Güte, ja, gegenüber diesem Ägypter ziemlich vernachlässigt. Ja, wir sollen auf Gottes Wegen gehen und auf Gottes Wegen uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und so rettet Mose die Töchter aus der Hand der Hirten. Und siehst du, wie Mose in diesem Moment im Kleinsten treu ist und diesen Einsatz für die Unterdrückten benutzt Gott als Vorbereitung für Größeres. Mose ist im Gehorsam gewachsen, ohne seine Leidenschaft zu verlieren, den Unterdrückten zu helfen. Es kann sein, dass du dich wie Mose in der Wüste fühlst, dass du nicht so einen klaren Fokus hast, nicht so genau weißt, warum bin ich überhaupt hier. Dass du dir nicht so klar bist, was ist eigentlich meine Aufgabe, meine Sendung in diese Welt. und du fragst dich, was soll ich hier eigentlich tun? Ich könnte so vieles, ich weiß gar nicht recht. Wo soll ich beginnen? Dann mach's wie Mose. Bring deine Leidenschaft, das, was dich begeistert, das, wofür dein Herz brennt, vor Gott. Halte es ihm hin. Bitte ihn, mach du etwas draus. Lass es mich fruchtbringend in deinem Reich einsetzen. Ich möchte etwas zu deiner Ehre daraus tun, nicht zu meiner Ehre, nicht für mich, sondern für dich. Und dann lass es los, überlass es Gott, dich darin zu überraschen, wie er aus diesem kleinen, aus diesem Stück Brot, aus diesem Stück Fisch etwas Großes machen kann. Gott kann die kleinen oder man kann auch sagen natürliche Dinge nehmen, wie den Hunger nach Gerechtigkeit, den hat er ja auch in Mose hineingelegt. Er kann auch deine Kreativität nehmen, Begeisterung für Kunst. Er kann deine Großzügigkeit nehmen. Wir hatten gestern in der Jugend jemanden, der brachte eine Torte mit zum Dessert. Das war wunderschön. Und ich habe gehört, ja, er mache das anscheinend auch bei der Arbeit und so. Ja, und aus dieser Großzügigkeit, da kann Gott etwas machen, wenn du dich darin Gott zur Verfügung stellst. Er kann etwas Großes daraus machen. Geh deinen Weg mit Gott, geh in der Einsicht mit deinem Gott, liebe die Güte und tue das Rechte. Und Gott wird aus dem Kleinen etwas Großes wachsen lassen. Zur zweiten Disziplin, zur Demut, lese ich die Verse 21 und 22. Mose entschloss sich, bei dem Mann zu bleiben. Dieser aber gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Und sie gebar einen Sohn, und er nannte ihn Gershom, denn er sprach, als Fremder wurde ich aufgenommen in einem fremden Land. Ja, die Demut. Ich denke, Mose musste vor allem Demut lernen. Oft ist ja unser Stolz die Wurzel auch unseres Ungehorsams Gott gegenüber. Und das war es auch bei Mose. Denn Mose war ja ein Prinz in Ägypten. Ich meine, wir müssen uns das vor Augen halten, welche Position das Mose innehatte. Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter und seine Worte und Taten zeichneten ihn als einen besonders fähigen Mann aus. Also heute hätte der studiert an der besten Universität, Oxford oder Harvard oder so, und hätte brillant abgeschlossen und alle hätten gedacht, ja, der macht eine Riesenkarriere. Und jetzt ist er in der Wüste. Und Mose lebt ein einfaches Hirtenleben in der Wüste. Und das Erste, was wir hören, er gründet eine Familie. Das ist noch interessant. Er heiratet, er bekommt einen Sohn. Und darin lernt er Demut. Elternschaft, Vaterschaft. Für Gott ist das Training für Leiterschaft. Im Neuen Testament ist das eine zentrale Qualifikation für das Diakonen- und Ältestenamt, dass einer seiner Familie gut vorstehen kann, dass er in Fürsorge und Liebe für seine Familie sorgt. Ihr kennt wahrscheinlich das Zitat von Jeremias: Gotthelf im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Oft beziehen wir das auf die Kinder, aber das gilt vielmehr für die Eltern. Für die Väter und Mütter. Wer in der Gesellschaft etwas bewegen möchte, der lasse seine Fähigkeiten zuerst zu Hause leuchten, dass es seinen Kindern zugute kommt. Elternschaft, ja, das ist eine wahre Schule der Demut, auch der Selbstlosigkeit. Wir haben gerade diese Woche, ich war in der Pastorenkonferenz, über ein Buch diskutiert, ein neues Buch über Erziehung. Und ja, da haben wir Pastoren gemerkt, ja, es geht wirklich um Selbstlosigkeit als Eltern. Dass ich diese Kinder, die Ebenbild Gottes sind, dass ich sie darin begleite und dazu anleite, immer mehr ins Bild Christi zu wachsen, verwandelt zu werden. Das braucht Demut und Selbstlosigkeit von meiner Seite. Familie als Schule der Demut. Und Mose hütete Schafe. Wie lange hütete Mose die Schafe? Wir lesen von einer langen Zeit. Wir lesen davon, dass er 40 Jahre die Schafe gehütet hat. 40 Jahre. Braucht man 40 Jahre Zeit, um den Beruf des Schafehütens zu erlernen? Also ich meine, abgesehen davon, dass Mose zu einem absoluten Spezialisten für Outdoor und Camping wurde, stellt mir das schon die Frage, warum ließ Gott ihn so lange Schafe hüten? Ich meine, dieser Mann hatte Potenzial. Ist das nicht Talentverschwendung? Nicht für unseren Gott. Also mir hat diese Tatsache, dass Mose 40 Jahre lang Schafe hüten musste, das hat mir immer eine große Ruhe gegeben. Also geduldig zu bleiben, wenn ich selbst mit diesen Fragen gerungen habe, was ist mein Platz, wo möchte Gott mich haben, wo kann ich mich ins Reich Gottes investieren, wann kann ich endlich loslassen? Mose war 40 Jahre am Schafehüten. Und ich habe das ähnlich erlebt, als ich auf dem Pflegeberuf gearbeitet habe. Es war für mich von Anfang an klar, dass ich werde nicht bis 65 diesen Beruf ausüben. Aber das Arbeiten auf diesem Beruf, das war eine Schule der Demut. Zu dienen in Demut. Und ja, da braucht es ein paar Jahre dazu, in Demut zu dienen. Und das war so wertvoll für mich. Es ist hier wichtig zu sehen, ich betrachte das nicht einfach als Training, sondern Gott macht immer Training on the job, im realen Leben. In der Situation, in der du gerade bist, in Familie, in der Arbeit, wo auch immer, zu Hause, in der Gemeinde, im Verein, es ist das reale Leben, wo Gott dich ins Training nimmt und dich lehrt, die verschiedenen geistlichen Disziplinen, Gehorsam, Demut, Vertrauen, das geschieht im Alltag. Und wenn du im Kleinen treu bist, wird dir Gott Größeres anvertrauen. Und so waren auch meine Jahre auf der Pflege nicht einfach bloßes Training. Nein, das war Teil des großen Ganzen. Und das gehört zu mir, zu meiner Biografie. Und es ist ein wichtiger und schöner Teil meiner Biografie. Und so ist es auch bei Mose. Es ist ein großer Teil seiner Biografie. Und doch, Mose lebte als Fremdling im fremden Land. Und das ist der dritte Punkt. Er nannte sogar seinen Sohn so, dass er das nicht vergisst. Für Mose blieb stets klar, dass er noch nicht definitiv angekommen war. Dass er auf dem Weg war, mit Gott unterwegs, als Fremdling in fremdem Land. Und Mose vertraute darauf, dass Gott noch nicht fertig war mit ihm. Dass er nicht auf dem Abstellgleis gelandet war, sondern dass es weitergeht und dass Gott etwas Großes mit ihm vorhat. Und so auch wir. Wir leben als Fremdling im fremden Land. Wir sind noch nicht angekommen. Gott hat noch etwas vor mit deinem Leben. Du könntest auch auf dieser Seite vom Pferd fallen und sagen, ja, ich habe ja alles, ich bin schon angekommen, es ist alles gut so, wie es ist. Nein, Wir sind unterwegs. Wie Mose, wir sind Pilger. Und diese Reise können wir nur bestreiten, wenn wir Vertrauen haben. Wenn wir auch im Vertrauen wachsen. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Und ich lese noch die Verse 23 bis 25. Während jener langen Zeit starb der König von Ägypten, die Israeliten aber stöhnten unter der Arbeit und schrien. Und von der Arbeit stieg ihr Hilferuf auf zu Gott. Und Gott hörte ihr Seufzen und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und Gott nahm sich ihrer an. Diese drei Verse stärken unser Vertrauen auf Gott ungemein. Wir erhalten hier einen Einblick in Gottes Herz. Sehr bewegend, wie Gott das Seufzen und Stöhnen seines Volkes hört. Und daran ist, die Befreiung, sein Eingreifen vorzubereiten. Und das ist die geistliche Sicht auf die Dinge. Die Verse zuvor sahen wir einfach das natürliche: Mose in der Wüste, Reguel, seine Töchter, die Schafe, bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh, 40 Jahre lang, bäh, bäh. Aber Gott ist hier. Und Gott wird eingreifen. Er hört sein Volk. Und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Das Volk, es stöhnte, es schrie. Ihr Hilferuf stieg auf zu Gott. Eine dreifache Steigerung dieses Hilferufes. Und wie antwortet Gott darauf? Auf eine vierfache Weise. Gott hörte, Gott gedachte seines Bundes, Gott sah hin und Gott nahm sich ihrer an. Wir brauchen uns nicht zu sorgen um die Antwort Gottes. Er wird antworten, wenn wir zu ihm rufen. Das ist sehr bewegend. Dreifacher Ruf, vierfache Antwort von Gott. Und er sieht hin. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Das möchte ich dir zusprechen, wenn du zu Gott schreist in der Not. Doch wir merken auch, wir können und sollen zu Gott schreien, aber wir können ihn nicht pushen. Es ist nicht an uns, das ist nicht unsere Aufgabe, denn er wird zu seiner Zeit eingreifen. Er weiß, wann er eingreifen muss und wird. Unsere Aufgabe ist es, im Kleinen treu zu bleiben, unsere Aufgabe zu erfüllen. Doch nun magst du einwenden, ja, schön und gut, mit dem Volk Israel hat Gott mächtig gehandelt. Er hat eingegriffen. Aber wir sind ja nicht das Volk Israel. Um jene hat er sich gekümmert, aber wird er sich auch um mich kümmern in meiner Not? Was stärkt mein Vertrauen, dass Gott auch auf mein Rufen antworten wird? Schau, Gott hat nicht nur Mose als Retter und Befreier gesandt, sondern auch einen wahren, einen besseren Mose, Jesus Christus, seinen Sohn. So wie Mose die Töchter Reguels aus der Hand der Hirten gerettet hat, so hat auch Jesus uns gerettet. Dieses Helfen, das ist im Hebräischen Yasha, die Wurzel, die Verbwurzel Yasha. Und Yasha, das bedeutet retten, befreien, helfen. Und Yasha, das ist Yeshua, das Partizip, also der Befreier, Yeshua, der Retter, Yeshua, HaMashiach, Jesus, der Messias. Also wir sehen hier schon verborgen den Hinweis auf Jesus. Jesus, der Bessere, Mose, der Retter, der Helfer, von dem wir wissen, dass er unser Anwalt ist. Wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt. Oder wir können auch übersetzen, einen Fürsprecher, einen Helfer. der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Er ist zum Sühneopfer geworden. Mose hat den Sühneort errichtet. Er hat die Stiftshütte errichtet, den Altar und auch das Allerheiligste mit der Bundeslade drin und der Sühnedeckel auf der Bundeslade. Das hat Mose alles errichtet. Aber Jesus ist zu diesem Ort geworden, zu diesem Opfer, zu diesem Sühneopfer, wo wir hingelangen können zur Vergebung unserer Sünden. Und er ist unser Anwalt, der sich für uns einsetzt vor dem Vater. Und wir können Gott an den Bund erinnern, den er mit uns geschlossen hat, wie die Israeliten Gott auch an den Bund erinnern konnten. Gott gedachte seines Bundes mit ihnen, mit Abraham, mit Isaak und Jakob. Und auch wir können ihn an diesen Bund erinnern. Im Hebräer 7 steht, dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern, einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Das ist Mose. Mose hat diese Priesterschaft eingesetzt im Alten Testament. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Was für eine Sicht in den Thronsaal Gottes, in die geistliche Dimension. Jesus ist der Garant eines besseren Bundes. Er garantiert dafür. Wenn Gott schon auf die Israeliten gehört hat in ihrem Schreien, wie viel mehr wird er auf uns hören? Nicht wegen uns. Nein, wir sind nicht besser, als die Israeliten es waren. Wir können nicht stolz sein auf unsere eigenen Werke. Nein, wir haben es nicht mehr verdient als die Israeliten in Ägypten. Nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Jesus ist der Garant des besseren Bundes. Er selbst wird nie aufhören, für dich einzutreten. Wenn du zu ihm rufst, wird er antworten. Wow, Jesus Christus, mein Priester, mein Anwalt. Seht ihr, wie schön dieser Name ist. Egal, in welcher Situation du gerade steckst, lass dich nicht vom Brunnen vertreiben. Rufe zu Jesus. Und er wird sich für dich einsetzen. Die Israeliten haben dreifach gerufen. Gott hat vierfach geantwortet. Er hat immer das letzte Wort. Die Töchter des Reguel hatten Mose. Wir haben Jesus, den wahren, den vollkommenen Mose. Und Jesu hört dich. Er gedenkt seines Bundes mit dir. Er sieht dich und er nimmt sich deiner Sache an. Wüstenzeiten sind Trainingszeiten, insbesondere für unser Vertrauen auf Jesus. Amen. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der wahre hohe Priester bist, der nie mehr abtreten muss, weil du ewig lebst, weil du den Tod überwunden hast. Und du trittst für uns ein als Priester und Anwalt vor dem Thron Gottes. Ich danke dir. Ich danke dir, dass wir so mit großer Gewissheit und Zuversicht beten dürfen aus der Wüste. Und dass du uns in der Wüste neu bist. Danke, dass wir wachsen dürfen im Gehorsam, in der Demut, im Vertrauen und dass uns das stark und widerstandsfähig macht, um uns für dein Reich einzusetzen und für dein Reich vorwärts zu gehen. Ich danke dir. Amen.